VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Herzlich willkommen hier an der Bühne Autoren at Leipzig. Toll, dass wieder so viele Leute gekommen sind. Ich finde es großartig, dass auch gar nicht so bekannte Autoren und Namen, aber wahrscheinlich Personen, die an sich irgendwie sehr interessant sind oder was Interessantes machen in der Verlagsszene und in der Verlagsbranche, wo so viele Leute anziehen. Und heißen Sie deswegen hier den Star willkommen, Markus Nägele von Heinecore Random House. Oh, der Applaus mit mir. Ja. Denn er ist in gewisser Weise irgendwie auch ja Rock'n'Roller. Er hat die Reihe Heine Hardcore entwickelt und konzipiert. Jetzt macht er Heinecore. Er ist Verlagsleiter innerhalb der großen Konzerngruppe Random House. Er war Cheflektor des Taschenbuchbereiches bei Heine, auch zu dem Random House Konzern gehören. Und das wollen wir jetzt alles ein bisschen auch aufschlüsseln, auch mit dem Blick, dass ja immer die Frage ist, was ist die Zielgruppe von einem Buch, welche Verlage decken was ab? Und dann werden wir ein bisschen Einblick auch geben, wie jetzt sich auch Heinecore zum Beispiel positioniert, weil auch die Verlage, wie die Self-Publisher immer so die Frage der Zielgruppen haben und der Leser haben und der Bereiche haben. Aber zunächst mal, Herr Nägele, so ein bisschen zu Ihrem Hintergrund. Verlagsleiter Heinecore. Es gibt den Heine Verlag. Was ist Heinecore? Wenn Sie das mal für die Zuschauer, Zuhörer etwas aufschlüsseln, was Sie genau machen, an welcher Position?
Ich versuch's mal. Also ich habe angefangen vor 17 Jahren als Juniorlektor bei Heine im Taschenbuch, mich dann so hochgewurstelt, erst als normaler Lektor und dann Programmleiter und dann Cheflektor eben im Taschenbuch und habe letztes Jahr beschlossen, nochmal irgendwas Neues machen zu wollen. Ich habe dann vor 10 Jahren habe ich das Label Heine Hardcore parallel gegründet. Das ist so ein Label für so, ja, der Name sagt es ja schon ein bisschen. Also eine Mischung aus Underground-Literatur, Rock'n'Roll-Bücher, anspruchsvolle Krimis, Erotik. Habe ich jetzt 10 Jahre gemacht und Heine Taschenbuch ist, wenn Heine Verlag kennt, so ein relativ Mainstream-affines Label. Also das ist so ein Stephen King und John Grisham und Nora Roberts und Nicholas Sparks. Und ich komme aber eigentlich aus der Musikszene. Ich habe so alles Mögliche gemacht, was man machen kann, eher im Underground- und Punk-Bereich. Bin eher durch Zufall zum Verlegen gekommen, war gar nicht mein Plan oder auch mein, ja, bin also so ein komplettes Quer-Reinrutsch-Kind. Meine Passion war immer so ein bisschen literarischer eigentlich. Aber hab dann auch bei Heine immer mal so Bücher da reingemogelt, Hunters Thompson und mit anderen kleineren Independent-Verlagen Sachen gemacht und habe jetzt eben letztes Jahr beschlossen, dass ich das Taschenbuch abgebe, den großen Bereich, der halt wirklich sehr, geht's auch um Umsatz und so und viele Listen und viele Meetings und wollte mich wieder ein bisschen konzentrieren und habe dann neben Heine Hardcore, was ein auch mittelgroßes Label ist, ein neues Labelkonzept erstellt. Das heißt Heine Encore und Heine Hardcore und Heine Encore gibt die Dachmarke Heinecore und da bin ich jetzt Verlagsleiter.
Und aber das klingt jetzt so ein bisschen da habe ich das gemacht und wollte ich mal das machen. Man stellt sich jetzt aber tatsächlich doch Random House, das sind sehr viele Verlage, die dazugehören. Wie Sie eigentlich gerade schon gesagt haben, da denkt man eher knallharte Zahlen, da wird genau konzipiert, da wird genau geschaut. Das klingt ja eher so, als haben Sie sich da wirklich so ein Freifeld erarbeitet und auch da mache ich mal. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ist es so einfach? Oder sind Sie so gut, dass man sagt, der Nägele, der macht es.
Ja, klar. Nee, also ich habe schon auch über die ganzen Jahre, ich bin jetzt 17 Jahre da, auch schon Geld erwirtschaftet. Also ich habe auch Mainstream gemacht und auch erfolgreich gemacht. Und das gibt mir so ein bisschen Freiraum. Das ganze Verlagsgeschäft ist ja immer so querfinanziert. Es gibt ein paar Autoren, die erfolgreich sind, viele sind nicht erfolgreich. Und wenn man genug Erfolgreiche hat, dann kriegt man auch hier und da einen Freiraum. Und den habe ich mir immer geholt. Und habe auch irgendwie kleinere Sachen erfolgreich gemacht. Da habe auch mal Bücher, die man Millionen so verkaufen, und dann hat der Verleger dann auch so ein bisschen Zutrauen, dass der vielleicht auch, sagen wir mal, ein bisschen schrägere Sachen vielleicht konzipiert. Und ich glaube, ich weiß, was ich da tue, mit dem, was ich jetzt tue, und wird sich natürlich jetzt zeigen mit dem neuen Label. Das kommt im Herbst 2016, startet es, und wird sich zeigen, ob ich das hinkriege, dass wir da konkurrieren mit größeren Verlagen, weil letztlich ist Heine, gehört zu Random House. Random House sind 45 Verlage. Das wiederum gehört zu Random House Amerika. Das wiederum gehört zu Bertelsmann in Deutschland. Und am Ende des Tages wollen die Geld verdienen. Also das weiß ich. Wenn da kein Geld verdient wird, dann bin ich halt auch weg. Und den Anspruch habe ich. Und bisher ging es immer gut. Und ich hoffe, dass das auch weiter so funktioniert. Und lote so ein bisschen aus, wie weit man gehen kann auch. Und ich glaube, man kann mit guter Literatur, guter Unterhaltungsliteratur, auch mit ungewöhnlichen Texten und nicht nur Blockbustern, dass man damit noch Geld verdienen kann, wenn man es gut macht. Und das versuche ich.
Ich habe gemerkt, manchmal muss man immer aufpassen, vor allen Dingen bei Autoren, wenn man so von Unterhaltungsliteratur spricht, dann weiß man nicht, dann sagen sie, oh, das gibt es sowieso nur in Deutschland und U und E und das ist alles eins. Sie reden jetzt ja bewusst auch von gehobener Unterhaltungsliteratur. Für wen machen Sie jetzt Heine Kohr? An wen? Wer ist die Zielgruppe? Und was ist gehobene Unterhaltungsliteratur?
Naja, so ganz einfach definieren kann man es nicht. Also Heine Hardcore, da weiß ich relativ genau, wer die Leser sind. Wir verbinden da auch diverse Genres, wie gesagt. Aber es gibt Überschneidungen von John Niven zu Sophie Andreski, zu Hunter S. Thompson. Das war so meine Idee, dass man, also das ist nicht nur, ich mache jetzt einen Erotikverlag oder ich mache einen Krimiverlag. Ich wollte so eine eigene Welt mir da schaffen, ja, die ich halt cool finde. So, und das, und ich habe relativ breite Interessen. Ich hätte es langweilig gefunden, jetzt eben nur Krimis zu machen oder nur Rock'n'Roll-Bücher. Und ich glaube, da gibt es viele Überschneidungen, da gibt es Leser, nicht jeder Leser liest ja nur eine Genre. Und bei, da weiß ich relativ genau, was wer die Leser sind, die kann man auch so definieren, so eine schöne, relativ klare Zielgruppe, da weiß ich, wer die Erotik-Dinge und...
Also zum Beispiel... Zum Beispiel ist das Alter, ist das Geschlecht, was
ich weiß es so ungefähr. Wir machen auch Veranstaltungen. Ich mache in München so eine Lesereihe, Veranstaltungsreihe, die heißt It's a Hardcore Night, also basierend auf dem Beatles-Song It's a Hard Day's Night, It's a Hardcore Night. Da machen wir Literatur und Bands und Party. Da weiß man, wer da so kommt. Also man kann die sich auch ein bisschen so züchten. Also man kann die Leute schon irgendwie kriegen, glaube ich. Das ist schon Arbeit, aber wenn es irgendwie unterhaltsam ist, dann kriegt man die Leute. Und bei dem anderen, bei dem neuen Label, Heine Encore, weil ich habe jetzt, also ganz 100% gibt es da keine, also das ist ein Label, was wie gesagt ein bisschen anspruchsvollere Literatur werden soll, aber jetzt nicht Poesie, das bin ich nicht. Und es wird Belletristik und Sachbuch, und ich suche mir Bücher raus, die ich originell gut, spannend finde, die, sagen wir mal, großes Wort, unverwechselbar sind. Ich versuche jetzt nicht irgendwas anderes nachzumachen, was ja viele Verlage heutzutage machen. Da gibt's dann irgendwie die Vampir-Dinger, da macht man die, dann gibt's dann die Regionalkrimis, da macht man die. Und das finde ich langweilig. Also für mich persönlich kann man machen, um erfolgreich zu sein. Ich habe mir beschworen, ich mache nur noch Bücher, die ich gut finde, und mache die so gut ich kann. Und das mag irgendwie naiv sein. Ich glaube, man kann das schaffen. Es hat viel Arbeit, man muss überzeugen. Der Buchmarkt wartet nicht auf neue Labels oder auf neue Autoren. Man muss die aufbauen, inszenieren. Und ich glaube, wenn man an guten Konzepten arbeitet, kriegt man das hin. Und ich habe Marketing studiert. Ich bin so ein Quereinsteiger. Ich bin kein... Ich habe mich Literatur studiert, kein Germanistik gemacht. Wollte mal bei einer Plattenfirma arbeiten als A&R-Manager. Ich mache selber Musik. Und A&R-Manager bin ich nicht geworden, weil ich da so eigene Vorstellungen habe und keine Kompromisse eingehe und habe da kein Label gefunden, die mich haben wollten. Weil alles, was so erfolgreich war, fand ich blöd. Und bei der Literatur war es ein bisschen einfacher. Und gehe da meinen Weg. Also.
Ja, nun würde ich gerne bei den Punkten, die Sie im Einsatz gerade gesagt haben, Autoren finden und aufbauen und sonst wie, dem nochmal nachgehen, weil das immer natürlich die Frage ist, mittlerweile auch der Autorin an sich, wenn sie teilweise auch als Einzelkämpfer unterwegs sind. Aber zunächst mal natürlich an Sie die Frage. Klar, Sie haben jetzt die Verbindung und gewisse Autoren, die da schon reinkommen. Wo entdecken Sie als Verlagsleiter neue Autoren? Die spannende Frage natürlich für alle Autoren hier auch im Publikum, die nachher alle zu Ihnen kommen und sagen, ich habe da auch ein Manuskript. Wie entdecken Sie und wo entdecken Sie spannende neue Autoren?
Also bei so einem größeren Verlag, wir sind ja ein relativ großer Verlag, gibt es schon die ganzen Netzwerke, die klassischen, also man die Agenturen, die kennen uns, die beliefern uns mit Material, die Verlage sowieso. Wir haben Scouts in diversen Ländern, die uns mit Informationen beliefern. Also wir haben Scouts in Amerika, in England und in Frankreich und in Spanien seit kurzem, die uns mit Informationen beliefern. Autoren selber kommen auf uns zu, weil das echt schwierig ist. Also wenn man gar keine Querverbindung hat, einfach nur einen Verlag schreibt, kann man machen, machen viele. Ist aber wirklich schwierig. Und das Beste ist, sich ein Netzwerk aufbauen. Also von Autorenseite für Zeitungen schreiben, sich einen Namen machen, gucken, wer ist im Verlag, wer ist da der Richtige, wer betreut welche Bücher, muss man irgendwie rausfinden, dass man nicht einfach anonym was hinschickt, das bringt nichts. Und was ich, weil ich bin jetzt 17 Jahre bei Heine, ich habe vorher in der Musikszene lange gearbeitet und war auch Journalist sehr lange und habe mir so ein Netzwerk aufgebaut an Kontakten, die ich schätze und weiß und da irgendwann, wenn man mal länger dabei ist und gute Arbeit macht, dann verbindet sich alles so, ja, und dann schlängelt, dann hat man den, der empfiehlt einem das, der wiederum sagt, dann hol den doch mal und der könnte was sein und ich lebe im Grunde eigentlich nur von Kontakten, also es ist ein großes Netzwerken und ich mache das gerne, wenn man immer Leute kennenlernt, das ist spannend und bin dann schon noch offen und weil die Kunst ist, als Lektor rauszufiltern von den Hunderttausenden von Manuskripten, die theoretisch darum schwirren und ich bekomme jeden Tag ein paar hundert E-Mails, von denen kann ich natürlich nicht alle lesen und den Anspruch habe ich auch nicht. Die Kunst ist da rauszufiltern, was ist davon interessant oder was lösche ich gleich und wo schreibt man schnell was zurück, was geht dann irgendwie in die Outbox oder das ist die große Kunst und ich habe den Anspruch nicht, ich kann das auch gar nicht, alles zu lesen und alles zu beantworten, alles zu erklären, das funktioniert nicht. Aber ich weiß schon ungefähr, wo ich hingucken muss. Und such auch selber, also dann treffe ich gestern Bela B. und dann redet man und dann kommt dann was zustande manchmal.
Was natürlich schon ganz andere Dimensionen sind, aber trotzdem die Frage, was macht für Sie einen Text interessant? Klar, dass es thematisch in diesen Bereich vielleicht fällt, aber weil Sie ja auch jetzt zumindest aus dem Lektorat kommen, dort lange gearbeitet haben, was würden Sie sagen, ist so das Wichtigste, wohin schauen Sie zuerst, was über ist das, was Sie überzeugt an einem Text, an einem Manuskript?
Das hängt wirklich von Buch zu Buch und Genre zu Genre ab. Also meistens kriegt man ja so ein Exposé, so, das irgendwie sollte die Grundgeschichte, irgendwie soll, müsste es irgendwas haben, irgendwas für mich Besonderes am liebsten. Ich muss da irgendwie das Gefühl haben, man kann das, also es hört sich doof an, aber oftmals müssen wir ja Texte pitchen oder unseren Vertretern beispielsweise auf der Vertretertagung Bücher in sehr kurzer Zeit vermitteln und irgendwie spannend darbieten. Wenn man das nicht kann oder wenn man schon merkt, wenn man das liest, irgendwie, ja, um was geht's denn eigentlich? Ja, ist irgendwie gut geschrieben, das langt halt nicht. Also man muss irgendeine Geschichte oder irgendwas, an dem man nicht festhalten kann. Das ist das eine. Dann muss mich die Schreibe natürlich, der Stil, der muss was haben, am liebsten was Besonderes, was es woanders nicht gibt. Also ich will nicht den 13. Wolf Haas einkaufen, es gibt schon einen. Ich will dann irgendwie einen, der am Ende vielleicht was Neues ist, was Besonderes ist. Und ja, dann der Autor muss irgendwas hermachen. Also jetzt nicht nur optisch, aber wäre auch nicht schlecht manchmal. Aber das ist halt, also das ist eine Verbindung aus allem im Grunde. Also bei Dieter Bohlen würde sagen, das Gesamtpaket muss stimmen.
Das Package, ja.
Ich würde es jetzt anders ausdrücken, aber man muss das Gefühl haben, dass die Autoren noch wollen, dass da wirklich Talent dahinter ist, dass sie jetzt nicht einfach mal irgendwie ein paar Sachen geschrieben haben, so ein paar Seiten und dann probieren sie es halt mal. Oder es gibt auch Autoren, die kommen dann an, ja, was geht denn, was soll ich denn schreiben, dass es für euch passt? Da sag ich immer so, ja, muss man gar nicht weiterreden. Das will ich nicht hören. Ja, die Autoren müssen wollen. Und dieses, was geht denn gerade, ist das eher Vampire, blutiger, weniger Romance-Touch, brauche ich nicht.
Noch eine Nachfrage, weil Sie vorhin auch gesagt haben, Sie haben Verbindungen Spanien oder wie hoch ist der Anteil dann deutschsprachiger Autoren in diesem Programm?
Ja, der kann noch wachsen. Also wir haben jetzt gerade zwei neue, habe ich die Tage eingekauft und wir haben jetzt bei dem neuen Programm haben wir so, sagen wir mal, sehr international, was irgendwie auch ungewöhnlich ist. Ich habe jetzt im Herbst ein neues einen Niederländer, einen Schotten, einen Amerikaner, einen Schweden, ja, ein paar Deutsche auch, Amerikaner, Im nächsten Programm habe ich einen Jamaikaner, einen Franzosen, einen Norweger. Also das ist auch lustig so, weil das ist dann so, man hat dann so eine schöne Bandbreite. Ich finde das gut.
Und die sind dann hier auch alle unterwegs, wollen hier für Deutschland betreut werden. Man hat ja den Eindruck, sie kommen aus der Musikbranche, haben wir gerade auch erzählt, waren unterwegs, Veranstaltung in Köln, 850 Leute, zweimal ausverkauft, ist, und sie sagen, der Autor muss auch irgendwie was hermachen, ist auch die Live-Performance, Klammer auf Lesung, Klammer zu, ein für ihren Bereich ein wichtiger Aspekt?
Also ich finde schon, also ich finde, ja, ein Autor, also wenn ein Autor das kann, es gibt Autoren, die können performen, die sind irgendwie, die fesseln das Publikum, die sind unterhaltsam, es gibt Autoren, die sollte man lieber nicht in eine Buchhandlung stecken, weil es eher abschreckt, aber es war so ein Autor wie John Niven, ich weiß nicht, wer den kennt, der ist so ein Schotte und den haben wir jetzt, glaube ich, 4-mal auf Tour gehabt, mit Bela B. und Nagel und Bernd Begemann und es hat eine Rampensau. Ja, die haben wir richtig auf Tour geschickt, 2 Wochen am Stück dann. Und der erspielt sich so sein Publikum, muss man wirklich sagen. Nicht alle Autoren machen das, aber das ist dann auch eine Show. Das ist eine richtige Show dann, die Veranstaltung. Das ist dann keine einfach nur eine Lesung, wo es runtergelesen wird, sondern da wird echt was geboten. Und ich finde das toll, wenn Autoren das können. Ich bin persönlich kein großer Fan von Lesungen an sich. Ich schlafe meistens ein. Aber wenn ein Autor da wirklich was herliefert, und ich mache relativ viel Lesungen in Clubs oder in Bars und weniger in den klassischen Buchhandlungen, wo es dann sehr steif ist, da gibt es ja nichts zu trinken, man kann nicht rauchen und so. Ich finde das gut und vor allem, weil man auch neue Leute dann rankriegt. Ja, also nicht nur dieses klassische Lese-Literaturpublikum, also bei vielen Krimi-Lesungen ist das Publikum 60 aufwärts oder 60 auch doch aufwärts. Und es muss da irgendwie auch Nachwuchs rankommen. Die Leute müssen das cool finden. Also Lesungen müssen irgendwie Spaß machen. Das muss irgendwie, wir brauchen ja irgendwie neue Leser. Das sterben wir alle aus. Die Mangas, das ist was anderes wieder. Aber es müssen Leser nachkommen und die Generation, also die 30 plus, die dann irgendwie Familie haben und so, die ja nicht mehr ausgehen, die muss man zurückholen. Die muss man wieder kriegen für Lesungen. Und viele kriegt man nicht ran. Und dann die klassischen Comedy-Veranstaltungen, Atze Schröder, Pipapo, ist ja okay, aber ich bin auch normale Autoren, man muss da irgendwas inszenieren. Das wollte ich jetzt gerade fragen,
wie sieht so eine Inszenierung dann aus? Was ist cool? Man Musik haben ist wohl ein wichtiger Faktor, Rauchen mag Faktor sein, aber nur ist nun mal der Text da. Was ist
jetzt auch ein bisschen überspitzt. Also, das muss immer cool sein, es muss halt passen zum Text. Ja, das muss passen zum Buch, das kann cool sein, das kann auch total seriös sein oder schön sein oder.
Das heißt, dass der Autor auch mal erzählt und, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich zu einer Lesung gehe, was ich nicht so oft mache, dann will ich was erfahren über den Autor. Ich will nicht das Buch lesen, also ich will nicht das Buch vorgelesen bekommen. Es ist ein Teil davon. Es gibt Autoren, die wunderbar vorlesen oder Harry Rowold, das war ja genial. Und es gibt auch Autoren, die das toll machen. David Peace, wenn der liest, das ist ja fast wie ein Rap-Vortrag. Aber ich will was über den Autor erfahren, ich will Hintergründe erfahren, ich will wissen, warum hat er das gemacht. Und es gibt da viele Lesungen, wo dann irgendwie, da liest man 40 Minuten, da gibt es noch irgendwie 10 Minuten noch Analyse und da gibt es noch 3 Fragen und das war's. Finde ich schlimm, finde ich langweilig. Und ich würde es anders machen. Und das funktioniert auch.
Was machen Sie sonst? Es geht jetzt neu, Heine Kor. Gut, klar, Sie haben wieder einen Vorteil, die Vertreter sind wahrscheinlich unterwegs, werden das Programm den Buchhändlern auch präsentieren. Machen Sie auch so die ganze Stange rauf und runter, die Facebook-Seite, die Blogger ansprechen. Welches Instrumentarium verwenden Sie, um sowohl jetzt diesen neue Heine Kor-Programm als auch die Autoren bekannt zu machen?
Ja, das ist schon so die ganze Klaviatur, die man fahren muss. Also klar, das fängt dann an mit der Vorschau, also Vertretertagung, die Vertreter das alles mal dargeben. Ich habe zu jedem einzelnen Titel haben wir Dossiers erstellt mit Backgrounds, Pipapo, Videos. Wir arbeiten mit so einem Patensystem zu jedem Buch von Encore, von dem neuen Label. Haben wir uns Paten geholt, Prominente oder Übersetzer oder Buchhändler, die das irgendwie so transportieren sollen. Wir bauen natürlich eine Facebook-Seite auf, Newsletter, Leseproben, Leseexemplar. alles, was man halt machen kann, um unsere Leute im Haus, die das quasi dem Buchhandel verkaufen müssen, Material an die Hand zu geben, was irgendwie interessant ist und spannend ist. Die müssen es dann ja wiederum, die Vertreter müssen es ja in den Buchhandel bringen und denen das irgendwie schmackhaft machen, was ja gar nicht so einfach ist, weil die haben ja viele Bücher, die müssen ja auch noch dahin. Und da muss man halt viele Sachen an die Hand geben, ja, und Marketing-Ideen, und das sind einfach sehr, sehr viele Konzepte, die ganz kleinteilig sind. Und man muss innovativ sein, man muss frische Ideen haben. Da hatte man Marketing 3.0 oder Social Media alleine. Das muss in der Gesamtheit, das ist dann Marketing. So, ja, und ich habe das mal studiert irgendwann und versucht damit, ja, guten Ideen, dass man auffällt. Ja, wie gesagt, es wartet keiner auf ein neues Label, es wartet keiner auf einen neuen Autor. Man muss dann schon das irgendwie da auch.
Das klingt jetzt aber auch nach einem größeren Team, was ja das auch alles betreuen muss. Und klar, es gibt eine gewisse Infrastruktur, die Sie nutzen können. Wie viele Leute stecken dann hinter Heinecore?
Ja, das ist so ein bisschen so ein, ja, die Struktur ist ein bisschen ungewöhnlich, weil eigentlich ist die Struktur, gibt's die bei uns so nicht. Wir haben relativ klare Hierarchien. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht so komplett eigene Mitarbeiter. Ich habe mir so aus verschiedenen Bereichen im Verlag hole ich mir Hilfen. So, ich habe eine externe Marketingfrau, was ungewöhnlich ist. Wir haben eine Frau für Lesungen, wir haben eine Frau, die im Vertrieb für mich zuständig ist, plus den anderen, die dann natürlich auch noch dann da tätig sind. Ich habe 3 Lektoren, die auch in anderen Bereichen tätig sind, die bei mir zuarbeiten. Ich habe eine Halbtagsassistenz. Und ja, und also es ist schon viel zu tun. Wir haben so ein kleines Team gebaut, was ungewöhnlich ist, so ein bisschen auch Leute zusammenschweißen, dass man so ein Team-Spirit hat. Und das finde ich spannend. Also in einem wirklich großen Konzern, das ist schon, wir haben 800 Leute, die da arbeiten bei Random House. Ich glaube halt daran, dass man, wenn man so ein enges, dedicated, so, also so ein begeistertes Team hat, dass man was reißen kann. Ja, dass man so auch überzeugen kann und anstecken kann. Das muss man halt hinkriegen. Und das muss man, die Schwierigkeit ist, dass man halt sehr viele Leute hat, die es immer weitertragen. Ich kann ja jetzt nicht in jedem Buchhändler hingehen und dem das irgendwie freudestrahlend erklären. Also ich muss durch mehrere Kanäle am Ende, ganz am Ende der Fahnenstange, müssen die Leute irgendwann auch in der Buchhandlung sagen, das Buch sieht cool aus. Oder da, keine Ahnung. Und dann das ist die Kunst. Dass am Ende irgendjemand in der Buchhandlung das Ding in die Hand nimmt, sagt, es sieht gut aus, dann dreht er es um, der Rückseitentext ist gut, dann guckt er einmal rein, da ist irgendwas Schönes drin und so. Und am Ende sagt er, dafür gebe ich 20 Euro aus. Das ist nicht einfach.
Was ist Ihre wie sehen Sie gerade aktuell Ihre Hauptaufgabe als jemand, der dieses Team motiviert? Oder sind Sie nach wie vor auch noch Lektor? Oder sind Sie der PR-Mitarbeiter? Oder sind Sie alles als Verlagsleiter in diesem Bereich?
Also so ein bisschen alles, so. Aber ich habe halt meine Leute dann, also schon viel delegieren, aber ich spreche auch Journalisten an und so und sag denen, ey, das wird das geilste Programm des Herbstes, müsst ihr euch angucken, ja. Das gehört mit dazu für mich. Also auf allen Ebenen mit den Leuten reden, die Leute irgendwie auch vernetzen, den einen mit dem anderen und dann die Frau von Lit Cologne mit dem Autor vielleicht schon mal und die Pressefrau, die das eine Buch betreut, dann schon mal da den Kontakt herstellen zu dem und dem Autor und da das Video und der Fotograf und die Coveragentur und der Coveragentur sagen, wie das Cover aussehen soll, auch mal was malen notfalls oder Bilder schicken. Das ist so eine Mischung aus allem, das finde ich halt spannend. Das ist halt, ich bin jetzt nicht nur der Lektor, der das Buch lektoriert, das mache ich manchmal noch, aber wird immer weniger, weil die Zeit habe ich dann halt oft nicht. Wir arbeiten mit freien Lektoren. Aber klar, ich bin auch zuständig dann bei den Büchern, die ich selber betreue noch, dass die Übersetzung sitzt. Ja. Ich mache im Herbst die Memoiren von Bruce Springsteen. Das ist ein Riesenprojekt. Und das mache ich jetzt halt auch mit einem Team an Übersetzern. Und da muss man den Tonfall finden und mit der Plattenfirma reden. Und das macht mir aber Spaß, also dieses Laufen in Bewegung sein und dann da Leute treffen und dann Meeting mit der Plattenfirma und gucken, was man da vielleicht einen Song bekommt für irgendwas und ja.
Ich würde gerne auch mit Blick auf die Uhr, wir haben ja noch ein paar Minuten, wenn dass wir uns jetzt nicht nur unterhalten, sondern zumindest die Chance geben, wenn jetzt hier auch Fragen sind aus dem Kreis des Publikums, dass nicht jemand sagt, oh, da hätte man doch noch. Also sind vielleicht sogar Fragen an Markus Nägele aktuell? Da hinten ist jemand. Mikro kommt. Moment.
Alles klar. Hi. Meine Frage ist, wie würde ich einen Agenten finden? Ich habe da mal versucht, irgendwie ein bisschen im Internet danach zu suchen, aber irgendwie kam ich nie auf irgendwas.
Echt?
Ja.
Naja, also,
wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht.
Ich würde einfach mal eingeben, Google, Literatur, ja? Literaturagentur Berlin oder Literaturagentur Leipzig, da werden bestimmt dann irgendwie 10 kommen.
Okay.
Ich meine, ich kann ein paar nennen und so. Es gibt schon Agenten. Es gibt da große Agenturen, es gibt kleinere Agenturen, es gibt vor allem für deutschsprachige Autoren. Aber, naja, also, es gibt schon viele Agenturen.
Weil auf der Webseite Agentur steht dann meistens, wir bitten davon abzusehen, unverlangt eingesandte Manuskripte an uns zu schicken.
Die sind ja genauso wie wir quasi, die werden ja auch
zugetextet
will ich gar nicht sagen, aber die kriegen ja auch
mit sehr viele Angebote. Manuskripten überschüttet.
Aber es ist schon so, man muss halt irgendwie auch ein paar Argumente haben. Man muss die Sachen gut vorbereiten, man muss sie gründlich vorbereiten. Was wir teilweise an Manuskripten reingeschickt bekommen, die Form, es gibt dann, man muss einfach mal gucken, wie sowas aussehen soll. Ein Exposé, eine Leseprobe, auch handwerklich, ja, Rechtschreibung sollte irgendwie stimmen. Es gibt da Sachen, die kommen bei uns rein und ich denke so, das darf nicht wahr sein. Wieso hat der Mensch das mir jetzt geschickt? Da hat er halt mal seine Mutter das erstmal geben sollen oder seiner Freundin oder was, damit die einmal drüber liest. Also es gibt schon so gewisse, ich ärgere mich halt wahnsinnig, wenn Leute denken, ich soll das jetzt lesen und es ist eine Frechheit einfach. Einfach handwerklich eine Frechheit. Das ist zum Beispiel so ein Grund, also das ist das Grundbasis, dass es zumindest sauber ist so. Die Mühe sollte man sich geben, sonst verschwendet man Lebenszeit von dem Lektor gegebenenfalls und überhaupt von vielen Leuten, Postbeamten und so.
Also wir hatten schon auch als Florian Kessler von Hansol, also so ein ganz anderer Bereich, der aber sagte, mehr oder weniger, verdichte das jetzt mal, dass ohnehin das unverlangt eingesandte Manuskript einfach so an den Verlag fast ein Mythos ist, dass es jemals irgendwie eine Chance hat. Wie würden Sie das sehen?
Die Chance ist sehr, 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 sehr gering. Also es kommt einfach zu viel rein, natürlich über E-Mail-Flut inzwischen, das war vor einigen Jahren noch anders, da war diese E-Mail-Flut nicht so. Da haben die Leute noch ihre Manuskripte ausgedruckt, da war die Hemmschwelle, jetzt gleich mal 50 oder 100 Leuten in so einem Massenverteiler, die war kleiner. Wir kriegen immer noch sehr viel Manuskripte, die werden dann meistens von Praktikanten mal angeschaut, aber auch eher nicht alle, weil wir bräuchten da 10 Stellen dafür, dass die ganzen, geht halt nicht. Die gucken schon ab und zu und picken mal, dann immer mal irgendwas, wo dann ein Praktikant ankommt und sagt, hier, guck dir das mal an, das klingt irgendwie, das ist ganz gut so. Also wir haben auch schon immer wieder Sachen gefunden, aber das ist wirklich die große, große Ausnahme. Und man sollte schon eher wirklich versuchen, entweder beim Verlag irgendwie einen Namen zu finden oder irgendwie dann Kontakt oder da gibt es Veranstaltungen, geht man mal hin oder schaut sich genauer an, was die machen. Und letztlich, meistens geht es über Agenturen, das ist schon richtig, also eine gute Agentur zu finden, die aber vielleicht auch für das Genre dann gut ist. Da gibt es dann Agenturen, die auf Krimis spezialisiert sind, eher Literatur oder Poetry Slam Sachen. Da einfach mal so ein bisschen informieren, vielleicht rausfinden, irgendwie die Lieblingsautoren, keine Ahnung, Rita Falk oder sowas, wenn es jetzt ihre Lieblingsautorin wäre, vielleicht rausfinden, wer ist denn da die Agentur? Kriegt man bestimmt irgendwie raus durch Suchbegriffe. Und dann da googeln, dann mal gucken, wie die Telefonnummer ist, dann vielleicht mal anrufen und sagen, großer Fan von Rita Falke, was Tolles geschrieben. Wollt ihr euch das anschauen, so ungefähr. Also man muss da so ein bisschen seine Wege gehen. Das habe ich auch so gemacht früher. Ich mache Musik und dann Labels finden. Man muss den Leuten so, ja, auf den Nerv gehen, würde ich nicht sagen. Aber man muss auch ein bisschen zeigen, dass man das will. Ja, und einfach nur so, ach, ich schicke das jetzt mal dahin und vielleicht passiert da irgendwas, ist schwierig. Und dann sollst du natürlich einen Namen machen, ja, also als journalistischen Namen machen. Viele Journalisten schreiben irgendwann Bücher. Oder halt für Zeitungen versuchen, Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Und da gibt es schon Möglichkeiten. Es gibt Zeitungen, die sowas abdrucken manchmal. Und ich hab damals beim kleinen Stadtmagazin angefangen, habe da immer größere Zeitungen geschrieben und dann ein eigenes Magazin gemacht. Und irgendwann habe ich dann auch so halt einen Namen gehabt bei einigen Leuten und war dann irgendwie im Gespräch. Und dann so arbeitet man sich langsam hoch.
Dann haben wir, ja, mein Mikro kommt, damit wir es auch alles hier hören.
Sie haben vorhin so plastisch schön die Lesung beschrieben und haben dann gesagt, so würde ich das nicht machen, ich würde das anders machen. Und da hätte ich gern gehört, wie Sie das gemacht hätten, aber da ist der Moderator leider zur nächsten Frage übergegangen. Wie sieht für Sie die ideale Lesung aus, wo Sie sagen, da lehnen Sie sich zurück, da hören Sie zu oder da gehen Sie mit? Wie wäre die?
Wie gesagt, es ist wirklich immer von Buch zu Buch unterschiedlich. Es gibt das nicht das eine Modell. Aber so Lesungen von John Niven, die sind feste. Da haben alle Leute Spaß. Danach, die sind Leute begeistert. Da gibt's dann irgendwie drei Leute auf der Bühne und der erzählt und dann ist er Schotte und dann wird das irgendwie, ja. Dann haben wir einen guten Moderator zum Beispiel, den Nagel dabei, der selber Popmusiker, Punkrockmusiker ist, der selber ein Entertainer ist. Die beiden im Team mit vielleicht noch jemandem Dritten. Das macht halt Laune, oder? Vielleicht sogar noch davor Musik. Ich bin ein paar Mal mit dem John Niven da mit einer Band, die ich hatte, zusammen noch danach noch aufgetreten. Haben wir ein bisschen Rock'n'Roll gespielt. Und das sind halt besondere Sachen dann. Das ist, wenn Leute haben das Gefühl, das ist eine besondere Lesung gewesen, es war ein toller Abend. Aber wie gesagt, nicht jeder Abend muss dann Rock'n'Roll sein. Wie gesagt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt ein paar literarische Autoren, das wird ganz anders, ne, wenn wir ins Literaturhaus gehen. Und dann muss man das natürlich irgendwie, dann kann man nicht da Party-Hopping machen. Ganz individuell. Ich finde halt eine Lesung immer gut, wenn ich wirklich erfahre, vom Autor mehr erfahre, wenn der sich irgendwie öffnet, wenn der aus seiner Werkstatt ein bisschen berichtet, wenn der auch was zu erzählen hat. Ja, also von daher ist es immer gut, wenn man vorher auch einen Autor hat, der auch irgendwas zu erzählen hat. Sonst würde ich auch keine Lesungen unbedingt machen. Also nicht jeder Autor muss Lesungen machen. Aber es hilft halt einfach, um Leute zu erreichen. Ja, weil die Budgets bei Verlagen sind dann doch irgendwie beschränkt. Man kann nicht überall Werbekampagnen fahren und so eine Lesung, wenn ein Autor irgendwie 5, 6, 7 Lesungen hat. Wir haben gerade einen, den Alexander Kühne mit Duisburg City Lights. Der hat jetzt gestern, glaube ich, 2 Lesungen hier. Der war in Berlin auf dem Grünen Salon, hat, glaube ich, 10, 12 Lesungen jetzt anstehen. Und da brennt die Hütte. Ja, und das trägt sich weiter. Da gibt's dann Besprechungen, da gibt's dann im Radio was vorher. Und so Step by Step by Step spricht dich ein Buch rum.
Dann war noch eine Frage hier.
Ja, hallo. Nochmal der Weg eben hin zum Verlag. Also ein Verlagsweg, den ich jetzt vielleicht beschreiten wollte, ist, ich habe 3 Bücher als E-Books veröffentlicht. Eins läuft relativ gut, die anderen beiden nicht. Ist das ein Argument, wenn ich damit jetzt an einen Verlag rantrete, oder ist das gleich eine Totgeburt von vornherein, wenn ich sage, das habe ich jetzt schon veröffentlicht als Selbstverleger, läuft gut, habe diese Verkaufszahlen, kommt man damit weiter? Oder wird das dann auch irgendwie zum Seufzerstapel weggelegt?
Nicht unbedingt. Also es gibt schon Verlage, die dann gucken. Also zum einen, weil es ist ja schon was vorhanden, das macht es ja manchmal auch leicht dem Verlag, dass er nicht nochmal die ganze Arbeit hat. Aber die Verlage beobachten schon, was so passiert in der Szene. Also wir haben jetzt auch einen Autor, den David Gray, der auch so ein Self-Publisher bekannter ist, der macht jetzt bei uns einen Roman, der jetzt noch nicht vorher erschienen ist, der wird nur noch als, aber der hat sich einen Namen gemacht, der hat sich irgendwie so eine Szene erarbeitet. Das ist ja schon mal was, wenn schon mal was vorhanden ist. Das ist natürlich für den Verlag dann toll, wenn man irgendwie drauf aufbauen kann. Ob das dann, also jetzt einfach nur, dass man irgendwie sagt, ja, ich habe 2 E-Books gemacht für 99 Cent und die liefen aber gut und jetzt will ich so ein Buch davon haben, weil ich habe jetzt irgendwie 10.000 E-Books verkauft, dann verkauft man nochmal 50.000 gedruckte Ausgaben, so einfach funktioniert es nicht immer, weil es sind schon 2 Welten auch ein bisschen. Aber also zum einen ist es ja auch sehr gut, dass man schon mal den Markt so ein bisschen ausgetestet hat, auch irgendwie besser wird und sicherer wird, wenn man was veröffentlicht. Und wie gesagt, die Verlage beobachten das schon, immer von Genre zu Genre, also davon abhängig, was für ein Genre das auch ist. Ist ja relativ viel im Krimi-Umfeld oder im Romance-Umfeld, wo ja wahnsinnig viel passiert. Aber wenn natürlich so ein Self-Publisher oder E-Book-Autor sich da wirklich einen Namen macht und eine Fanbase schon da ist, dann ist es für Verlage natürlich schon attraktiv. Muss halt irgendwie seriös dann auch sein. Also gibt ja viele, die sagen, ich habe da Hunderttausende verkauft und man kann es ja oft nicht so genau nachprüfen. So. Und also so eine gewisse Skepsis ist da manchmal schon da, aber man merkt das ja dann auch, man sieht das ja auch. Also entweder bei Amazon-Zahlen oder so. Ist aber kein Totschlagargument. Also würde ich auf jeden Fall weitermachen und dann gucken, dass man da halt irgendwie im Verlag jemanden findet, der das spannend findet. Also oft ist es halt ein Buch wie ein Buch. Also ob es E-Book ist oder Buch, das ist da beides irgendwie.
Wir haben glaube ich keine Nachfolgeveranstaltung direkt. Das heißt, wir können mal 2, 3 Minuten noch überziehen. Ich würde sozusagen auch noch ein bisschen noch eine Standardfrage stellen am Schluss, die aber auch immer wieder kommt, gerade weil Sie auch bekannte Namen ja erwähnt haben und dann die Autobiografie von Bruce Springsteen und so weiter. Da kommt ja häufig dann immer der Vorwurf, gerade auch an die Konzernverlage, aha, ihr kauft Promis ein und ihr kauft die ein, die ohnehin in den USA schon groß sind und ihr gebt ja deutschen Autoren ohnehin keine Chance.
Stimmt aber nicht. Also es stimmt schon, dass wir auch irgendwie, weil wir, also Heine ist halt wirklich so ein sehr großer Verlag und eben hat auch sehr große Autoren. Aber wir, also gerade jetzt mit meinen neuen Labels, ich kaufe jetzt eher nicht so oft die Blockbuster auf, weil ich auch mit den Summen eher so ein bisschen moderater arbeite, mit dem Vorschusssummen. Und ich versuche Autoren aufzubauen tatsächlich. Also natürlich, wir haben jetzt irgendwie Irvin Welsh, das ist dann auch schon ein großer Name, aber der war quasi ein bisschen runtergewirtschaftet bei anderen Verlagen und den will ich wieder aufbauen, so, was halt ein großer Autor ist für mich. Und also jetzt quasi das Hein jetzt nur irgendwie abgreift und nur mit Summen um sich schmeißt. Also das machen viele große Verlage oder alle große Verlage letztlich, kämpfen so ein bisschen mit diesen Vorschüssen. Aber es gibt genug Lektoren auch, die wirklich einfach an Bücher glauben. Und nicht jedes Buch kostet Hunderttausende von Euro. Es gibt auch kleine Deals und Autorenaufbau ist harte Arbeit. Ja, da hat vorhin gesagt, was da alles zu leisten ist. Aber es gibt Lektoren, die an Bücher glauben. Manchmal würde ich mir wünschen, dass noch mehr Lektoren so ein bisschen so ein Standing auch haben dann und auch hartnäckig bleiben und nicht nach einem Buch dann gleich wieder das wegschmeißen, weil es eine nicht geklappt hat. Aber also das wäre es nur quasi USA große Erfolge, das stimmt nicht.
Tja, ansonsten sind wir hier am Ende der Veranstaltung. Ich wünsche Heine Korn auf jeden Fall viel Erfolg für das Programm und für das Bestehen. Wir werden es jetzt alle beobachten. Vielleicht kriegen Sie jetzt auch das ein oder andere Manuskript dann doch noch und jemand findet noch eine Agentur. Mal sehen, dann werden wir das dann im nächsten Jahr hier berichten. Ich danke auf jeden Fall ganz herzlich fürs Kommen, Markus Nägele. Dankeschön.
Danke auch.
Und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie da waren. Vielleicht noch ein Hinweis gerade zu diesem Thema Titel, Pitch und Exposé. Da ist morgen André Hille da von der Textmanufaktur. Kann ich wirklich nur empfehlen. Da werden wir auch gerade dieses Thema, ich glaube es ist um 13.30 Uhr, sonst steht es aber auch im Programm, da auch noch mal ein bisschen angehen. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.